Ich sollte mir ein bisschen vorstellen, wäre gut, gell? Okay, aber vorher bete noch. Wunderbarer Gott und Vater, ich möchte dich so preisen, dass du uns lieb hast. Danke, dass wir dein sein dürfen. Durch all die Wirrungen dieser Zeit und all diese Schwierigkeiten rettest du heute immer nur Leid. Du bist immer nur am Wirken, du bist immer nur am Tun. Du hast dich nicht verändert, vielleicht die Methoden hast du verändert, aber du selber bist ein Fels der Ewigkeiten. Du hast dich nicht verändert. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Danke, dass du eine feste Burg bist, wo wir hinlaufen können. Danke, dass du unsere Ruhe bist, wie der David sagt. Amen. Ja, ich komme aus Salzburg, aber eigentlich komme ich aus Bremen. Sagt sie komisch an. Blöd, wenn man das so sagt. Also, ich bin in Bremen geboren und mit 3 Jahren haben sie meine Eltern scheiden lassen. Und da bin ich ohne Vater und Mutter aufgewachsen. Ist nicht so schlimm. Ich habe es gerade noch geschafft. Und meine Großeltern haben mich aufgezogen und die haben aber nicht so viel Power gehabt, so ein Kind wie mich zu bändigen und waren überfordert. Wir waren so eine Patchwork-Familie. Da ist von der Seite ein Kind gekommen, von der Seite, die hat alle irgendwie eingesammelt, die Oma. Und jeder hat irgendwie dann, was er wollte, das war komisch. Und wie es so kommt, wenn man dann aufwächst und merkt, aha, ich bin gar nicht gewollt, meine Eltern interessieren sich null für mich, die haben kein Interesse an mir, dann kann es schon ein bisschen in gewisse Probleme führen. Ja, genau, danke. Und das war bei mir auch so, mit 13 habe ich vorgehabt, mich zu töten. Habe ich dann irgendwie Gott sei Dank nicht gemacht, sonst wäre ich nicht hier. Ja. Und ich war total fertig, also mit 13, 14 bis 15, wie in die Lehre gekommen bin, war ich total fertig, weil ich mich so abgelehnt gefühlt habe von meinen Eltern. Ja, und das hat sich aber dann Gott sei Dank bessert. Sind wir froh. Mit, wie war das genau? Ah ja, genau. Wie ich zum Glauben gekommen bin, ich bin ziemlich lang dann in der Drogenszene gewesen. Also ich habe gedealt und habe mit Drogen experimentiert. Das hat mich keiner verführt dazu, das habe ich selber ausprobiert, weil ich wollte unbedingt wissen, was im Leben wichtig ist. Und ich habe alles ausprobiert. Beziehungen, Beruf, ja. Und ich habe früher sogar, ich kann mich erinnern, mit 14, 15 habe ich die Leute so gefragt, so die älteren Leute, habe ich so eine Phase gehabt zu fragen, was wichtig im Leben ist. Ich meine, die meisten haben keinen Plan. Habe ich schon gemerkt bald. Aber es gibt ein paar Leute, die haben tatsächlich Antworten gegeben. Die meisten geben ja gar keine Antwort. Das ist auch interessant. Die sagen gar nichts mehr. Aber es gibt ein paar Leute, die haben Antworten gegeben und die meisten haben gesagt, das Wichtigste ist, dass du einen Führerschein hast, eine Freundin, eine Ausbildung, das Bundesheer. Ich dachte, ja. Und ich habe dann wirklich das angestrebt. Ich habe gesagt, wenn die alten Leute sagen, das ist das Wichtigste, dann machen wir das. Dann habe ich alles gehabt, gell, einen Führerschein, das Bundesheer abgeschlossen. Eine Freundin habe ich gehabt, eine gute Arbeit, eine gut bezahlte Arbeit. Und dann bin ich so im Bett gelegen und habe gedacht, jetzt habe ich all das, was die Leute sagen, das ist wichtig. Ja? Führerschein, Bundesheer habe ich abgeschlossen. Ich habe eine Arbeitsstelle, die gut bezahlt ist, damals für meine Verhältnisse. Und ja, eine liebe Freundin habe ich auch gehabt, wir waren lange zusammen. Und dann habe ich gedacht, ich bin total unglücklich. Also ich habe das jetzt alles, was die Leute sagen, ich bin tot unglücklich. Und dann habe ich mir den Drogen zugewandt, weil ich dachte, vielleicht gibt es da was zum Entdecken. Und ich bin dann abgedriftet, so Dreadlocks, Bob Marley, so kennt ihr. Ja, und kiffen den ganzen Tag und koksen und was ich was alles. Heute nicht mehr, keine Angst. Ist vorbei. Ist wirklich vorbei. Und wie ich zum Herrn gefunden habe, das war ganz witzig. Ich mache das ganz kurz, ne, weil ich muss auf die Zeit achten, damit ich meinen durchbringe. Und das war total lustig, weil ich war drogensüchtig und habe eigentlich nie gearbeitet und ich habe kurzzeitig eine Arbeitsstelle gefunden und in der Arbeitszeit wollte ich auch krank melden. Das macht sich blöd an, gell? Also ich bin fast nie arbeiten gegangen, aber wenn ich arbeiten war, dann wollte ich meistens Krankenstand haben. Und ich habe dann einen Arzt rausgesucht. Das gibt es ja Leute, die das heute auch so machen. Das ist anscheinend wieder in, habe ich gehört, gell? Dass man das heute so macht. Und jedenfalls, ich habe dann einen Arzt gesucht und mein Hausarzt war nicht zu Hause. Mein persönlicher Hausarzt. Und der war übrigens Christ und das hat er aber nie erzählt, dass der Christ ist. Der hat nie drüber geredet. Und ich habe dann in den Telefonbuch geschaut, ja, welcher Arzt sonst noch frei ist, weil der hat Urlaub gehabt. Und dann bin ich durchgegangen und bin bei Rass stehen geblieben. Und ich war damals ein Raster. Und der Arzt hat Dr. Rass geheißen. Das kommt ja von so Ausdrücke aus dem Rastafari, Rassglatt und Bomberglatt und wie das alles heißt. Und jedenfalls wird es total taugt mit Rass. Und der Arzt, zu dem bin ich hingegangen und der hat mir das Evangelium erzählt und bin zum Glauben gekommen. Tak, tada, das war's, mein Zeugnis. Schön, oder? Lustig eigentlich auch, wenn man es so genau nimmt. Ja, das Lustige ist, der Arzt hat gesagt, übrigens war das ein viel besserer Evangelist wie ein Arzt. Der hat zu mir gesagt, also ich kann dir nicht helfen. Das ist schon mal nicht gut als Arzt sagen. Ja. Er hat gesagt, nein, dir kann nur mal Jesus helfen. Und dann habe ich gesagt, was muss ich tun? Und er hat gesagt, ja, komm bei mir in die Bibelstunde und ich bin dann gleich bekehrt. Nach dem zweiten Abend habe ich mich bekehrt. Das ist witzig. In Salzburg. Salzburg-Stadt, Sepras. Er ist wirklich ein besserer Evangelist als ein Arzt, der Sepp. Er hat einen großen Einfluss auf die Drogenszene in Salzburg auch, weil sehr viele Leute immer wieder, okay, das ist eigentlich so, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und wie bin ich zum Predigtthema gekommen, das wir heute uns anhören? Nämlich, ich bin in mein Leben durch viele Krisen gegangen. Und es ist wurscht, ja, auch wie ich nach Kärnten gekommen bin, das war eine Krisenzeit und es war nicht so ohne. Und ich habe eine persönliche Krise erlebt und währenddessen sind ganz viele Sachen gewesen wie Corona und dann der Ukraine-Krieg und dann das und dann dies und dann jenes. Ihr kennt das eh alles. Und dann haben wir überlegt, ja, ich könnte eigentlich was über Krisen machen. Ja? Und dann haben wir überlegt, ja, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste in der Krise?
Die Wende.
Die Wende, ja. Dass die Krise vorbei ist, okay? Das ist, ich weiß nicht, ich bin nicht so ganz der Meinung, Entschuldigung. Genau, also das Wichtigste ist, dass man gelassen bleibt. Es hat einmal so ein Experte für Eislöcher, habe ich mal so ein Doku gesehen, er hat gesagt, sterben dann nur die was Panik kriegen. War ein ziemlich interessanter Kommentar, ziemlich knapp gehalten. Aber es stimmt. Also in der Ruhe liegt die Kraft, sagt man. Gell? Und das Wichtigste ist in der Krise, dass man zur Ruhe kommt. Jetzt ist es aber so, dass ich oft nicht wirklich Ruhe habe. Also ich persönlich kenne es von mir, ich bin oft nicht in der Ruhe. Und ich bin oft sehr unruhig. Und ich erlebe es oft, dass ich in schwierigen Situationen total wurdelt und wirflert wird und sage, mein Herr, warum hast du mir das angetan? Oder du liebst mich nicht. Also ich bin gleich mal dran, dass ich sage, in schwierigen Situationen, wenn mir zu viel was wird, dass ich Gott anklage oder Gott Vorwürfe mache. Vielleicht kennst du das auch bei dir. Aber selten, dass ich wirklich zu Gott komme und sage, jetzt möchte ich mal bei dir zur Ruhe kommen. Ich lese euch ein Zitat vor von Dozer, kennt den wer? Wir Christen müssen unser Leben vereinfachen oder wir werden unzählbare Schätze auf Erden und in der Ewigkeit verlieren. Die moderne Zivilisation ist so komplex, dass Andacht bei Gott fast unmöglich wird. Der Bedarf an Einsamkeit und Ruhe war nie größer als heute. Und wisst ihr, wann er das geschrieben hat? 1963. Und der hat damals schon gesehen, in der damaligen Zeit ist es so komplex und so herausfordernd, dass man oft ganz schwer zur Ruhe kommt. Und ich denke mal, wenn das damals gehalten hat, mindestens heute auch, ja. Es ist nicht weniger komplex geworden. Die Welt ist nicht weniger laut geworden. Oder wie es vielleicht Herr der Ringe-Fans sagen würden, die Welt ist im Wandel. Und so. Also es hat sich verändert, ja. Es ist alles ein bisschen herausfordernder geworden. Wir merken das ja auch irgendwie, gell? Dass alles ein bisschen spannender geworden ist. Wie der Bruder erzählt hat heute, also nicht mehr leiblicher Bruder, mehr geistlicher, dass das wirklich so ist, wir sind in einem Spannungsfeld drinnen und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Inflation und CO2 und das und alles, die ganze Welt wird bestürmt. Und heute ist das auch so brutal, weil du kriegst alles mit. Gell, früher, wenn du am Land gelebt hast, vor 100 Jahren, wenn dann irgendwas in Frankreich war, dann haben das die Urenkel mal weitererzählt. Weil das hat kein Mensch mitgekriegt. Gell, wisst ihr, was ich meine? Es ist halt alles so, du kriegst jede Katastrophe kriegst du sofort live mit in Echtzeit fast. Und das ist schon herausfordernd. Erstens, Kinder, Jugendliche beeinflusst es stark. Gell? Wie sollst du dann nur zur Ruhe kommen? Und ich könnte es natürlich mir leicht machen und sagen, Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastet. Ihr seid das beste Publikum, danke. Wir kennen diese Verse, aber es hilft uns nicht immer, dass wir das kennen. Es hilft uns nicht immer, wenn wir solche Sachen kennen. Warum? In Jesaja 30, Vers 15 steht, denn so spricht der Herr, Yahweh, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Okay? Ist ja gut. Was sagt der Herr aber drauf? Ihr aber habt nicht gewollt. Ihr aber habt nicht gewollt. Das liegt uns nicht so im Blut. Gell? Der Herr sagt, ich habe einen Lösungsplan für euch. Kommt zu mir, wenn es Probleme gibt. Dockt es bei mir an, es ist okay. Aber ihr habt nicht gewollt. Das ist etwas, was nicht so, was uns wirklich so schwerfällt. Was ist das Erste, wenn du ein Problem hast? Was ist der erste Gedanke, was du hast? Okay, vielleicht wollte ich es nicht so genau wissen. Google, genau. Google, das ist sogar die richtige Antwort. Das steht auf meinem Konzept. Du googelst es. Es steht wirklich drauf. Ich habe gestern meine Tochter nur gefragt, was tust du, wenn du ein Problem hast? Ich google. Ist es schlimm? Oder wir gehen eher ins Internet, als dass wir bei Gott Rat fragen. Wir gehen eher zu einem Freund oder Späßler und fragen, du bet für mich oder ich habe Sorgen, als dass wir Gott als unseren Seelsorger haben. Ich habe es immer so schwer gehabt, weil ich habe immer einen Seelsorger gesucht, weil ihr merkt ja langsam, dass ich Probleme habe. Kriegt es ein bisschen mit. Und es war jetzt ein Scherz. Aber es ist wirklich so, ich habe immer irgendwo was aufarbeiten wollen. Das war immer meine Attention, dass ich irgendwas aufarbeite. Ich habe aber nie einen Seelsorger gefunden. Nie. Immer, wenn ich war in einer großen Gemeinde und einmal habe ich einen Seelsorgertermin gehabt mit jemandem, einem Ältesten, und der hat immer nur gesagt, ma org. Und ich habe gesagt, du Christian, das hilft mir nicht, wenn du immer sagst, ma org. Der hat immer gesagt, ma schlimm. Okay, das waren meine Erfahrungen mit Seelsorge. Dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn das so ist, dann musst du mein Seelsorger sein. Dann musst du mir helfen. Meine Frage oder mein Thema wäre heute, wie schafft Gott das, uns zur Ruhe zu bringen? Und da haben wir die Bibel durchforstet, ich habe natürlich alles ein paar Mal durchgelesen, die ganze Bibel und alles. Das habe ich in der Vergangenheit schon gemacht. Schauen wir uns dazu ein paar Stellen an. In 2. Mose 13, Vers 7. Übrigens, wer Bibel hat, der kann mitschauen und schaut, ob das stimmt, was ich sage. Da sieht man, wer geistig und wer ungeistig ist. Gell? Wer in die Hölle kommt und wer in den Himmel. Na. 2. Mose 13, Vers 7. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht durch den Weg der Philister, obwohl das der nächste Weg war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie sich nach Ägypten zurücksehnen. Also in 2. Mose 13, 17 sagt der Herr, ihr sollt nicht über dieses Philisterland ziehen, weil es war der nächste Weg. Wie lange hat es braucht von Ägypten raus ins gelobte Land? Na, 11 Tage ungefähr. 2 Tage wäre cool gewesen, ja. Eilmarsch, ja, vielleicht, ja. Und er hat sie nicht über diesen Weg geführt, über dieses Philisterland. Ja? Über das ist übrigens Palästina. Gell? 2. Mose 15, 22 steht, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Jetzt einmal die Frage, überleg dir mal, die sind aus Ägypten rausgekommen, was haben die erlebt in Ägypten? Die haben irrsinnig viel erlebt. Da waren die 10 Plagen und dann war das mit dem Wasserlamm und die haben Gott irrsinnig groß sichtbar erlebt. Und man kann so mehr oder weniger sagen, das ist ein bisschen ein Bild für die Errettung, dass sie aus Ägypten raus, mit dem Wasserlamm, mit der Blutbestreichung und mit dem ganzen Wunder, was passiert ist, mit dem Roten Meer hat sie geteilt. Es sind immer aufregende Dinge passiert. Es ist immer etwas Gewaltiges gewesen. Da war nie irgendwie Ruhe oder Stillstand, es war immer... Und uns geht es vielleicht auch so, wenn du zum Glauben kommst, ist das oft ein bisschen spektakuläre Sache. Und das Erste, was du denkst, was soll man tun, nachdem du zum Glauben gekommen bist? Das Erste, was soll ich tun, nachdem ich aus einer spektakulären Aktion mit Gott rausgekommen bin? Was ist das Erste, was man tun will? Genau, man möchte Gas geben, gell? Man möchte Gas geben, also man möchte irgendwie, und also mein Gedanke war zumindest, mein erster Gedanke war, ich möchte das Gas geben. Und ich bin auch überall auf die Straße gegangen, habe Bibel verteilt und sowas. Und Gott sagt, das ist aber nicht der richtige Weg. Das ist nicht der gute Weg. Gott führt sie nicht in den Kampf, was wir eigentlich tun würden, sondern er hat sie in die Wüste geführt. Und was ist in der Wüste? Da ist nichts. Warum führt Gott sie in die Wüste raus? Okay?
Kein Wasser.
Ja, genau, kein Wasser gibt es da, das ist nicht so toll, ne? Genau, Schützen hat er sie wollen vor Feinden, ja. Aber nicht nur. Genau. Also, ihr kennt sich ja voll aus, super. Also Gott hat sie in die Wüste rausgeführt, weil er ihnen was lernen möchte. Weil es geht jetzt einmal in die Schule Gottes. Und was gibt es ganz, ganz viel in der Wüste, was nirgends anders gibt?
Ruhe.
Sand, Ruhe. Ja, Ruhe ist gut. Genau, das gibt es in Mallorca auch. Stille, ja, genau. Es gibt keine Ablenkung. Es gibt keine Ablenkung. Also, wenn du wirklich mal keine Ablenkung möchtest, du findest praktisch keinen Ort mehr heutzutage, fast nicht. Du musst in den Wald gehen oder so und Ding. Und da geht es auch voll zu. Okay, ich habe eine kleine Werbung noch. Die Wüste bildet etwas, was du nirgends anders findest, nämlich keine Ablenkung. Und du kannst zur Ruhe kommen und das ist total gut. Das passt uns vielleicht nicht, weil wir wollen immer Ablenkung, wir wollen immer etwas tun. Also er führt sie raus in diese Wüste und jetzt hat er was vor mit ihnen. Sie sollen etwas lernen und das ist ganz wichtig und viele lernen das nicht wirklich. Auch wir Christen werden uns oft schwer. Weißt du, Krisen gibt es ja nicht nur im Äußeren, Krisen gibt es ja auch im Innenleben. Es gibt alle möglichen Krisen auf der Welt. Wie lernst du solche Sachen, Schwierigkeiten überwinden und beim Herrn Zuflucht zu suchen? Wenn du eine Sache lernst. Was sollen wir lernen?
Vertrauen.
Genau, Gott zu vertrauen. So kann man es vielleicht, ja, das ist eigentlich das gesagt, ja, doch. Also, dass wir lernen, alles in ihm zu erwarten. Dass wir lernen, auf sein Wort zu hören, an ihn zu glauben, alles von ihm zu erwarten, genau. Und ihm zu vertrauen. Das kann man wirklich gut lernen dort. Haben die Israeliten das gelernt? Ja, aber sie haben es nicht wirklich gelernt. Also das ist so, 40 Jahre sind sie gegangen. Warum sind sie denn nicht ins gelobte Land reingekommen? Genau, Hebräer 3 und 4 steht das genau gut drinnen. Gell? Denn das Wort Gottes nützte ihnen nichts, weil es sich nicht mit dem Glauben verband. Gell? Wir sehen das. Und Gott möchte sie zur Ruhe bringen. Also er hat viel vor mit ihnen. Ich kann jetzt der Zeit halber nicht so viel darüber reden. Aber eines, das, was er vorhat, ist, er möchte sie zur Ruhe bringen. Das sehen wir ja auch, möchte sie rausbringen aus Ägypten. Und wir wissen ja, es war schwer für Gott, Ägypten aus Israel rauszukriegen. Viel schwerer, als umgekehrt. Ihr wisst, was ich meine. Und wohin möchte sie bringen? Er möchte sie ins gelobte Land bringen. Das heißt, er möchte sie in seine Ruhe bringen. Aber wie kommen sie in seine Ruhe? Genau, über Gehorsam. Aber indem sie eines lernen, eines müssen sie lernen, bevor sie ins gelobte Land kommen, nämlich, dass sie bei Gott zur Ruhe kommen. Und das ist sehr schwer und das ist auch für uns so schwer. Und wenn wir dieses Hebräer 3 und 4 durchstudieren, dafür habe ich leider keine Zeit, das kann dann Helmut einmal machen. Das ist ein interessantes Thema, aber es ist wirklich komplex. Aber es gibt ja so viele Arten von Ruhe bei Gott. Gell? Wir wissen, dass Gott am siebten Tag geruht hat. Und er hat uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir nicht uns überarbeiten und auspowern für unseren Körper. Ja? Wenn der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, der ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, es ist keine körperliche Ruhe gemeint. Denn was sagt er? Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Es ist eine innere Ruhe, er möchte uns innerlich Ruhe geben. Und da tobt sich oft am meisten der Kampf. Gell? Es gibt vielleicht Leute, die was ganz nett grinsen und so und ganz gut reinschauen und vielleicht gut unterwegs sind, aber vielleicht schon seit Jahren mit Kämpfe haben. Seit Jahren irgendwelche Schuldsachen mit sich rumtragen, die sie nicht loswerden. Oder du kämpfst mit Ängste. Weiß nicht, ich bin jetzt schon 18, habe immer noch keine Freundin. oder weißt du, du kennst diese Ängste, wisst ihr, was ich meine? Oder du kämpfst mit diesen oder jenen. Und es ist wichtig, dass wir mal bei Gott zur Ruhe kommen, bevor wir ins gelobte Land gehen. Das gelobte Land ist übrigens nicht ein Bild für den Himmel. Gell? Weil was war denn in Amalek? In Amalek war Krieg. Im Kanaan war Krieg. Das kann ja kein Bild für den Himmel sein. Und sie müssen durch die Wüste. Was ist das Wichtigste in der Wüste? Wasser, genau. Das haben wir uns, glaube ich, alle einig. Das ist das Wichtigste in der Wüste. Gell? Und deswegen schauen wir uns kurz Psalm 63, Vers 1 und 2 an. Ein Psalm von David. Als er in der Wüste Juda war, jetzt stellt sich mal Folgendes vor. Stellt sich mal eine riesengroße Karawane in der Wüste vor. Okay? Da kommt selbst der Erste mit dem Kamel daher und der schreit, Wasser, wo ist Wasser? Und der Zweite kommt daher, er hat seine Feldflasche und nur mehr Tropfen rinnt so raus. Bam. Wasser, es gibt kein Wasser. Und dann geht die Nächste, käme vorbei, gell, und alle sind total fertig und haben kein Wasser mehr. Gell. Und zum Schluss kommt der David, okay? Der Letzte ist der David. Und was sagt der David? Mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele und nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Versteht ihr? Der David war ein Israelit, wie Gott ihn sich gewünscht hat. Der hat etwas entdeckt, das wichtiger ist in der Wüste als Wasser. Kannst du dir das vorstellen? Es gibt etwas Wichtigeres als Wasser in der Wüste. Das ist interessant, oder? Tatsächlich. Gibt es wirklich, ja? Der David hat entdeckt, Gott ist viel wichtiger als Wasser in der Wüste. Und das ist das, was sie lernen hätten sollen, dass sie alles von ihm vertrauen. Weißt du, die Israeliten haben immer nur auf das Sichtbare geschaut. Ja? Sie haben Gott sichtbar erlebt. Sie haben Gott total sichtbar gesehen und angreifbar. Sie haben das Manna gehabt, sie haben die Wolkensäule gehabt, sie haben Feuersäule auf Nacht und so. Wir haben nicht viele sichtbare Dinge, oder? Wir Christen. Keine Feuersäule. Nein, nicht wirklich. Also die meisten sichtbaren Dinge, was wir haben, was ist das? Wir haben das Abendmahl, wir haben die Bibel und wir haben uns als Geschwister. Das ist das einzig Sichtbare, was wir haben. Ja, natürlich. Danke, das habe ich ganz vergessen. Ja. Wie konnte ich nur? Die ganze Schöpfung. Ich meine jetzt im christlichen Sinne, aber du hast schon recht. Genau. Also, David hat etwas entdeckt, das wichtiger ist als Wasser in der Wüste, nämlich Gott. Was war eine Liebesbeschäftigung von Israeliten in der Wüste? Jammern, murren, gell? Das ist. Das stimmt. Das Schwierige ist, das Problem, was sie gehabt haben, das Problem war nicht das Äußerliche und Sichtbare, was sie gehabt haben, das Problem war ihr Herz. Ihr kennt ja das verstockte Herz vom Pharao. Es ist ja ganz interessant, der Pharao hat ein ganz verstocktes Herz gehabt. Und am Anfang war er selber verstockt und danach hat Gott, ab welcher Plage, wisst ihr das? Preisfrage? Sechste, ja genau, danke. Kriegst du meine Bibel? Lieber nicht. Ist schon geklebt ein bisschen. Und der Pharao hat ein ganz verstocktes Herz gehabt und hat sie nicht ziehen lassen wollen. Und dann sind sie trotzdem durch Gottes starke Hand ausgezogen. Jetzt, wie ist mit Israel? Hat der auch ein ganz weiches Herz Gott gegenüber gehabt? Überhaupt nicht. Im Endeffekt hat sie das Gleiche wiederholt bei Israel wie beim Pharao. Das ganze Gleiche. Am Anfang waren sie nur verstockt und halsstarrig. Und zum Ende hin hat Gott gesagt, ich werde dein Herz verstocken, damit du nicht gerettet wirst. Also im Endeffekt ist das Gleiche, was beim Pharao passiert ist, bei Israel passiert. Und es hat sich herausgestellt, dass im Vergleich zum Pharao war das Herz von Israel viel verstockter. Denn alle Zeit gehen sie in die Irre, steht in Hebräer 4. Alle Zeit gehen sie in die Irre und haben nicht auf mich vertraut. Und warum sind sie nicht ins gelobte Land gekommen? Wegen ihres Unglaubens. Das heißt, sie sind nie bei Gott zur Ruhe gekommen. Und ich traue mich behaupten, dass viele errettet sind und nicht in der Ruhe. Und viele gläubig sind, wirklich an Herrn glauben, wirklich an Herrn vertrauen, aber nicht in der Ruhe. Und das gibt's. Du kannst ein Kind Gottes sein und absolut ruhelos, absolut, ja, ich meine, vielleicht, wenn du Kinder hast, wir lieben sie, aber sie treiben uns zur Verzweiflung. Ja, es ist so. Das lacht da vorne, kennt das Thema. Ja. Und jetzt, deswegen, daher, okay, wir haben gesehen, Gott benutzt die Wüste, diese, und manchmal sind Krisen so Zeiten Gottes, wo er dich rausnimmt aus der normalen und hinsteckt in etwas Schwieriges, nicht damit du verzweifelst. Das sind oft Zeiten, wo du Gott reden hörst, weil unsere Ohren sind so schwer zum Hören. Und wir hören das, die feine Stimme Gottes nicht mehr, weil ja alles so laut ist. Aber Gott ist nicht der, der was im Blitz und Donner redet, Gott ist der, was im feinen Stimme, mit der feinen Stimme redet. Und das ist schwer auf Gott zu hören. Die Älteren unter uns werden es bestätigen können. Okay, jetzt habe ich euch in die Wüste geführt, jetzt führe ich nur woanders hin. Nämlich aufs Wasser. Okay? In Markus 6, Vers 45. Und sogleich nötigte Christus seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und litt Not. Genau, bis daher. Und der Zeit wegen möchte ich es nicht alles lesen, aber ihr kennt die Stelle. Christus kommt dann auf dem See dahergegangen und sie glauben, es ist ein Gespenst und sie fangen an zu schreien und sind total und alle sind total fertig. Ich glaube, dass die Jünger damals schon Panik gehabt haben, wenn er Jesus gesagt hat, lasst uns an das jenseitige Ufer fahren. Und haben gedacht, jetzt mal wieder Sturm. Es hat immer Stürme gegeben, wenn die gefahren sind auf dem Boot. Wir lesen kein einziges Mal, dass die eine Bootfahrt gemacht haben, weil nicht sofort eine Katastrophe passiert ist. Gell? Du musst schon Panikattacken kriegen, wenn du nur da einsteigst. Aber das wird schon passiert sein, dass die auch mal so rübergefahren sind. Aber wir lesen nichts drüber. Jedes Mal hat sich ein Sturm erhoben und jedes Mal ist irgendeine Katastrophe passiert. Okay. Was können wir daraus lernen? Das ist nämlich jetzt ganz interessant. Jetzt ist nämlich keine Ruhe und keine Ablenkung und nichts. Jetzt ist etwas, was wirklich tobt und stürmt um uns. Ja? Und was möchte Herr Jesus uns da lernen? Das Gleiche, ja. Das Gleiche. Also sowohl in der Wüste als auch auf dem Wasser kannst du das Gleiche lernen. Aber es sind ganz viele Feinheiten drinnen. Und das sind schön. Schaut mal, was der Herr Jesus macht. Warum ist der Herr Jesus nicht gleich mitgefahren? Er sagt, lasst uns an das jenseitige Ufer fahren, steigt aber selber nicht ein, sondern geht wohin? Auf den Berg, um zu beten. Ich meine, wenn Jesus Christus das notwendig gehabt hat, dass er Auszeiten für sich sucht, dann glaube ich, ist das für uns auch notwendig. Und ich werde heute sicher nicht abschließen, die Predigt mit die Auflösung, du musst stille Zeit machen, du musst Bibel lesen, musst beten, das erwarten die Leute eben. Mittlerweile erwartet man das schon fast, gell? Dass du in der Predigt drin sitzt und die einzigen Auflösungen, was es gibt, ist Bibel lesen, beten oder evangelisieren. Und ich finde es schrecklich, dass man immer wieder, wir sind ja schon so resistent gegen Predigten. Ich schalte manchmal schon nach 5 Minuten ab, weil du diese Mechanismen schon kennst. Du weißt schon, was er sagen wird, also zack. Schlimm eigentlich, oder? Und darum werde ich das heute nicht sagen. Wisst ihr, was die beste Methode ist, wenn du nicht zur Ruhe kommst? Ich sage euch das beste Mittel, die beste Methode. Die beste Methode überhaupt, um gelassen zu werden und Ruhe zu finden beim Herrn. Seid ihr bereit? Haltet euch fest. Braucht ihr nur Schnaps? Die beste Methode ist, es gibt keine Methode. Es gibt keine Methode. Das ist, weil Gott ist ein Gott, der dich persönlich kennt und der dich persönlich liebt und der mit dir persönlich durchs Leben geht. Da gibt es keine Methode. Weißt du, selbst stille Zeit ist etwas, was zur Methode werden kann, wenn du das so nimmst. Ich meine, stille Zeit kann eine Auszeit sein für dich, aber meine schaut manchmal so aus. Ja, ich lese kurz was. Ah ja, muss ich ja lesen. Ja. Herr Jesus, ich muss zur Arbeit. Und der Herr Jesus schaut dann so rein. Ja, aber wir haben ja noch. Und so. Ja, ich habe keine Zeit für dich, Herr Jesus. Und Jesus ist ganz unverständlich. Ja, jetzt ist er wieder weg. Ist das eine Auszeit? Gell, meistens nicht. Und deswegen lernt Jesus die Leute was im Sturm. Und oft hören wir nur etwas, wenn wir es im Sturm lernen, in der Krise lernen. Also bei mir geht es so zumindest. Glückselig bist du, wenn es dir anders geht. Ich sage euch was. Warum, das ist jetzt eine wichtige Frage, warum hätten die Jünger total beruhigt im Boot sein sollen, alles bricht zusammen, sie kentern fast, warum hätten sie sogar die Fahrt genießen können? Sogar genießen, das sage ich bewusst so. Warum hätten sie das können? Und jetzt müssen wir, jetzt reicht es mir nicht, wenn es einfach nur sagt, glauben. Weil das ist so eine Standardantwort, weißt du schon. Das ist wie so eine Standardantwort. So wie bei dem Witz, den kennt ihr alle, der kleine Maxi sitzt in der Sonntagsschule und die Sonntagsschullehrerin sagt, was ist das? Es ist braun und es frisst Nüsse und hüpft von Ast zu Ast. Dann sagt der Maxi, naja, es horcht sich an wie Eichhörnchen, aber wahrscheinlich ist Jesus. Und wir dürfen uns nicht mehr auf dieses Standard festlegen lassen, dass wir glauben, wir wissen eh schon alles und Jesus ist immer die Antwort und Glaube ist immer die Antwort. Oft sind die Sachen viel feiner. Okay, Entschuldigung, ich gehe schon wieder zu weit. Warum sollen sie es genießen? Ich bin immer noch bei der Frage. Genau, danke, du bist gut. Hey, du hast schon zweimal richtig beantwortet. Ich habe schon Angst um meine Bibel, ich lege es mir auf Zeiten. Ich verstecke meine Bibel da hinten. Ah, die Frau, du hast sie schon. Okay. Aber es ist richtig, es sollen, weil, was ist denn wirklich Glaube? Glaube ist, sich auf die Verheißungen Gottes zu verlassen. Deswegen ist Israel nicht ins gelobte Land gekommen, weil sie sich nicht auf die Verheißungen Gottes verlassen haben. Weißt du, wie Gott sie rausgeführt hat, das war alles nur von Gott konstruiert. Da haben sie gar nichts machen müssen. Sie haben gar nichts glauben müssen, sie haben nichts vertrauen müssen, sie sind nur durchgegangen. Ja, wenn es heißt, sie streichen, ja, bestreichen wir das, okay, machen wir das, okay. Das hat schon ein gewisser Glaube, ja, ein bisschen. Aber die meisten Sachen, was sie machen müssen haben, war nur Mose nachzugehen, wie so Schafe. Aber wie es dann darum gegangen ist, dass sie selber aktiv glauben müssen, weil ins gelobte Land kommst du nur rein, und, oder besser gesagt, in diesen Frieden Gottes kommst du nur rein, wenn du die Verheißungen Gottes für dich in Anspruch nimmst. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist eine Verheißung, die steht einmal da, okay? Die wird nie passieren, wenn du das nicht in Anspruch nimmst, dass du sagst, ich muss mir mit meinem Herzen Gott nahen und nicht nur indem du sagst, ja okay, jetzt lese ich mal 5 Kapitel in der Bibel, sondern dass du wirklich sagst, ich mache eine Herzenseinstellung, ich möchte jetzt wirklich dir begegnen. Und am besten geht es in der Einsamkeit, am besten geht es mit, wenn du Zeit hast, du weißt am besten selber, was für dich dann gut ist. Du hast eine eigene Beziehung mit Gott und das ist keine 0815-Schema-Beziehung. Weißt du, nur weil es bei anderen funktioniert hat, heißt es überhaupt nicht, dass es bei dir so funktioniert. Du kannst vielleicht ganz andere Wege haben. Ja. Was mir hilft, ist, dass ich in die Natur gehe, und was mir da auch total geholfen hat, sind Adler. Das hört sich vielleicht blöd an, aber in Jesaja 40 steht, gell, das kennt ihr eh alle, kennst du nicht? Schon, ja. Wie die Adler. Und das ist so ein schönes Bild, dass der, was auf Gott vertraut, wird sein wie ein Adler, der wieder jung wird. Der wird wieder in die Lüfte schweben. Und wie macht es ein Adler, dass der so hoch kommt? Ja, der sucht die warmen Aufwinde. Der sucht die warmen Aufwinde. Und das ist so gut. Also mir persönlich hilft es, das muss nicht sein, dass es dir so hilft. Mir persönlich hilft es, wenn ihr einen halben Tag Zeit habt, irgendwo in die Natur raus und so und echt mit Zeit mit Gott nehmen. Und das ist wie die Adler, weißt du, du suchst die warmen Aufwinde, dass du ohne Krampf und ohne Murks nach oben kommst. Und das darf nie am Krampf sein, ja. Das muss immer sein vom Herrn. Also das hat halt mir geholfen. Ja, habt ihr noch was dazu zu ergänzen? Okay. Ja, die Flügel muss ausbreiten. Übrigens, der Adler ist der, was am höchsten fliegt. Gell? Aber es kann auch passieren, dass die Krähen, die sind natürliche Feinde vom Adler, den angreifen. Und was macht dann der Adler? Der fliegt noch höher, da geht dem Krähe die Luft aus. Ja, ist gut, oder? Geistlich. Okay, lassen wir es gut sein. Ich bete nur zum Abschluss. Wunderbarer Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du unser Ruhe bist. Du bist unser Ruheort und wir dürfen mit dir zur Ruhe kommen. Danke, dass das keine Methode oder keine Grammatik ist oder was auch immer, damit wir zu dir finden, sondern du hast einen Weg mit uns. Du liebst uns, du möchtest uns gern zu dir ziehen. Wir müssen nur Ja zu dir sagen. Denn in dir steckt ja auch dieses Ja und Amen. Alle Verheißungen bei dir sind Ja zu uns. Und wir möchten dir Danke sagen, dass es so ist. Danke, dass du uns willst, dass du willig bist, um uns zu empfangen. Das einzige Mal, wo du gelaufen bist, ist, als der Sohn nach Hause gekommen ist. Und du hast deine Arme ausgebreitet und hast ihn empfangen. Danke, dass du so ein großer Gott bist. Und danke, dass du im Endeffekt, der den Himmel regiert, der alles ins Dasein gerufen hast, dass du im Endeffekt ein Vater bist. Amen.